So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute mit einem Thema, wo wir relativ viel Respekt vor hatten, weil es immer gerne ein falsches Fahrwasser gerät, was ich gestern auch erfahren durfte. Aber erstmal, hallo Marc.
Hallochen.
Ja, hier mit am Mikrofon Markus Kuslinski. Die Sendung heute wird sich um das Thema drehen, Politiker und Berufsausbildung, Schulausbildung. Sekundär mit der Frage, sollten Politiker eine Berufsausbildung haben? Sollten sie ein abgeschlossenes Studium haben? Hilft das weiter in der Arbeit der Politik und auch mit der Wechselbarkeit? Also erstmal, wir senden ja zum ersten Mal in diesem Jahr, im Jahr 2020, und haben eine relativ lange Pause gemacht, ich glaube von Oktober.
Wir haben eine relativ lange Pause. Wir wollten uns immer mal wieder treffen, dann hatte der ein oder andere kleines Pläsierchen oder genau. Bisschen...
Wir werden alt.
Halskratzen, ja, ja.
Wir werden alt und dann kamen gesundheitliche Sachen und dann kamen familiäre Sachen und wie das immer so ist, plötzlich ist so ein Jahr rum.
Ja.
So, also kommen wir erst im Januar wieder zusammen und machen
wir
heute.
Wir sind doch wieder da.
Und wir sind wieder da, haben es doch geschafft, wir haben alles überlebt, alles gut. Ja, zur Einleitung im Thema, wie gesagt, ich hatte relativ viel Respekt vor diesem Thema, weil das gerne in andere Fahrwasser gerät, das hatte ich schon erwähnt. Fahrwasser ist immer gerne, ich weiß, dass sich spezielle Parteien immer gerne mit diesem Thema beschäftigen und nicht müde wären, so Leute zu brandmarken, die keine Berufs- oder Schulausbildung beendet haben oder kein Studium beendet haben. Ich weiß, dass es gewisse Parteien verstärkt tun. Darum soll es gar nicht gehen, die Leute zu brandmarken. Es soll mir vielmehr um die Frage gehen, ob es hilft, ein Studium zu haben oder ob die Akademikerquote sozusagen dem Bundestag bei seinen Entscheidungen hilfreich ist oder nicht. Jetzt mal eingangs, Marc, du hast studiert. Würdest du sagen, es ist besser, wenn du in einem Fach wärst, wo du studiert hast, wenn du im Bundestag in einem Bereich sitzen würdest, wo du fachlich etwas einbringen kannst? Oder würdest du sagen speziell, nein, vielleicht nicht, vielleicht bin ich viel freier? Weil diese Frage stelle ich mir nämlich auch, ist man vielleicht in seinem viel getrennter und mit Fachlichkeit nicht so belastet, wenn man speziell in einem Bereich im Bundestag sitzt, wo man genau mit seiner Fachrichtung nichts zu tun hat?
Also vorneweg, erstmal habe ich keine Ambitionen, Politiker zu werden, das mal schon mal vorangestellt. Ja. Aber selbst wenn ich mich in diese Situation reinversetzen wollen würde, dann möchte ich doch eigentlich bei Sachen mitreden, von denen ich Ahnung habe. Mhm. Also insofern ist das ja das, was ich dann meinetwegen gelernt habe, was ich studiert habe, was ich habe es ja auch studiert, weil es meinen Interessen entspricht, weil ich da meine Stärken sehe. Und warum soll ich mich denn jetzt in einem anderen Bereich engagieren, von dem ich erstmal gar keine große Ahnung habe, also wo mir manches Basiswissen eigentlich fehlt. Also ich finde es halt auch immer sympathischer. Also mein Vater war früher Chorleiter nebenbei vom BVG Männerchor, und BVG gemischten Chor und damals der BVG-Chef. Direktor war es, glaube ich, Piefke hieß der. Und der hat sozusagen von der Pike auf gelernt. Der hat früher selber, wie die Busfahrer sagen, auf dem Bock gesessen. Der war selber Busfahrer, hat sich hochgearbeitet bis in die höchsten Instanzen und der wusste wenigstens halt auch, worüber er redet, ja. Wenn es um irgendwelche Arbeitszeiten ging, wenn es um irgendwelche Anforderungen ging, was man den Arbeitnehmern abverlangen kann und ja. Weil er selber die eigene Erfahrung gemacht hat und somit hat er wahrscheinlich auch einen großen Rückhalt auch bei den Busfahrern gehabt, weil die gesehen haben, einerseits, dass man als Busfahrer nicht immer nur unten bleiben kann, sondern sich auch hocharbeiten kann. Ja. Das gibt eine gewisse Perspektive. Und man hat Respekt vor dem, weil der, wenn der da oben ist und die gleiche Tätigkeit mal gemacht hat, wie ich jetzt mache, meinetwegen, dann hat der wenigstens Ahnung davon. Und nicht so wie jemand, wie es jetzt ist. Damals wurde es dann auch umgeändert, dann gab es da drei Chefs. Was der eine vorher alleine gemacht hat, dann gab es drei Chefs und die kamen dann aus irgendwelchen anderen Bereichen.
Ja, gerne natürlich. Das sind heute natürlich wirklich klassische Manager, weil die Unternehmen, auch wenn sie staatlich sind, als Firmen gesehen werden und natürlich an ihrer Gewinnholung bemessen werden. Aber die Wechselbarkeit, die zeigt sich auch in anderen Sachen oder der Drang nach Zusammenfassung. Ich meine, bei den Gewerkschaften gab es ja früher auch eine höhere Zerteilung. Da gab es ja, gerade bei den Busfahrern, um dein Beispiel, da gab es halt nicht nur Verdi, sondern halt die ÖTV, öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr. Also man hat selbst bei den Gewerkschaften eine Fachlichkeit gehabt, zumindest eine Richtung, wo so eine Gewerkschaft gesagt hat, es gibt ja heute auch noch den Bund Deutscher Zöllner, Gewerkschaft der Polizei. Bei so großen Arbeitgebern, die nicht eine Branche abbilden, wie Polizei und Zoll, ist das auch alles verständlich. Aber ich weiß nicht, ob so eine Großgewerkschaft wie Verdi, jetzt werden einige sagen, ja, die haben ihre Fachabteilung und, aber letztendlich haben sie einen Chef und letztendlich muss sich eine große Organisation wie Verdi am Ende einigen, wie sie gewissen Linien politisch folgt. Ja. Und der Drang der Zusammenfassung, der besteht immer mehr. Und vielleicht hat man damals schon den Grundstein gelegt, es wurde schon immer, ich meine, ich weiß nicht, so in den 80er Jahren hatte ich das Gefühl, da war ich noch sehr jung, ich bin 72 geboren, aber in den 80er Jahren war der Innenminister immer ein Jurist und der Landwirtschaftsminister immer aus Bayern. Ja. So fühlte sich das an. Da gab es so einen Ignaz Kichle oder wie die Leute hießen, die kamen so, die wirkten selber noch ein bisschen bäuerlich und die kamen da halt irgendwo her und die waren dann halt Landwirtschaftsminister. Und heute ist es halt, und das, da werden wir später noch ein bisschen zu kommen, dass ob das Ganze auch einen Vertrauensabbau darstellt, jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber das kommt nachher in die Fachlichkeit mit rein. Du hast gesagt, du würdest gerne, wenn du in der Politik wärst, wo du keine Ambitionen zu hast, wenn dann lieber in deinem Fach sein. Sehe ich für mich genauso. Ich frage mich dann aber, wie es Politiker halten, die ja auch gerne mal das Ressort wechseln. Ich meine, wir haben vorhin gerade den Namen in der Vorbesprechung gehabt, so die Ursula von der Leyen, die lustig mal hin und her gewechselt hat, jetzt auch wieder in einem völlig neuen Bereich ist. Wir wollen ehrlich sein, Familienministerin.
Das kann man ihr abnehmen.
Da kann man jetzt abnehmen. Ja. Da bringt sie doch Voraussetzungen mit. Das scheint
glaubwürdig zu sein.
Das ist sehr glaubwürdig, aber natürlich auch Verteidigungsministerin nicht. Und auch da wieder gesagt, gleich dazu gesagt, natürlich kann eine Frau Verteidigungsminister sein. Das ist, unterbricht auch keine Fachlichkeit, aber es ist schon interessant, wenn so zwischen Ressorts hin und her gewechselt wird, als wäre es nichts.
Ja, also, oder was bringt so ein Verteidigungsministerium, wenn jemand Verteidigungsminister wird, sozusagen das höchste Amt hat im Lande in dem Bereich und selber den Wehrdienst verweigert hatte damals oder so.
Volker Rühr war es so, ne?
Sharping, ja.
Also Volker Rühr, also, glaube ich, auch.
Das ist doch irgendwie komisch, wenn dein Chef...
Andere wieder sagen, naja, der hat dann wenigstens eine kritische Ansicht und hat nicht diesen Stallgeruch. Ja, das kann man ja vielleicht noch als Vorteil sehen. Auf der anderen Seite ist eine Bundeswehr oder ist eine Armee immer mit gewissen Aufgaben bestückt. Mit einer Form von Verteidigung, mit einer Form von Einsatzbereitschaft, mit heute mit Auslandseinsätzen. Und wenn ich da nicht ein bisschen... Wissen, also ich möchte auch keinen säbelrasselnden General da sehen. Also jetzt mal so, dieses Extrem will ich auch nicht, ja. Der rumschreit, sagt, wir werden sie vernichten. Also so einen möchte ich jetzt auch nicht. Das kennt man so aus anderen Ländern. Mhm. Aber mit einem gewissen Abstand und einer gesunden Fachlichkeit würde es mir besser gefallen.
Guck mal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Bereich Fußball. Kennen wir Deutschen uns ja ganz gut aus, alle.
Alle.
Alle Bundestrainer. Ne?
Ja.
Wir sind nicht alle Bundestrainer. Und zwar, wer wird denn Trainer? Die meisten oder fast alle Trainer, die ich kenne, ich wüsste jetzt nicht, dass irgendeiner dieser Trainer, die jetzt irgendein Bundesliga-Verein, Nationalmannschaftstrainer sind oder so, die haben ja selber alle mal gespielt. Und wenn jetzt irgendwo ein Trainer gefeuert wird, naja, was sucht man denn? Man sucht bei den anderen Trainern oder man sucht, oder es wachsen welche nach, die halt Nationalmannschaft gespielt haben und auch lange in dem Geschäft drin waren.
Also
und
es gibt halt so richtig keine Profitrainer. Also Profitrainer, jetzt mal in Anführungsstrichen, es gibt keine Trainer, die noch nie was anderes waren außer Trainer.
Genau.
Also es gibt, das sind Fußballer, die Lehrgänge gemacht haben und irgendwann mal...
Und da kommt auch keiner auf die Idee, bei Bayern München sich jetzt zu überlegen, wir suchen jetzt einen neuen Trainer, gucken wir doch mal in der rhythmischen Sportgymnastik, was da so für Trainer vorhanden
sind. Oder noch besser, das ist ja fast schon ein bisschen, das ist natürlich so ein Wortwitz, na klar, aber der Punkt ist, oder wir suchen uns jetzt mal ganz gezielt als Trainer so einen BWLer aus der Uni. Weil, wollen wir ehrlich sein, die können ja alle Fußball spielen. Ne, das können die ja alle. Da brauchen wir brauchen ihnen jetzt nicht mehr beibringen, wie man den Ball stoppt. Das können die alle. Fußball spielen können die Jungs ja alle. Wir wollen die ja nur wirtschaftlich und spieltechnisch auf einem gesunden Maß halten. Oder anders, nicht so ein BWLer, das wäre ja eher so Präsidiumsriege. Nee, wir holen uns einen reinen Motivator. Also einen reinen, so einen Jürgen Höller, so einen Chaka-Typ, der also nur noch hingeht und die Leute bei Laune hält, damit sie möglichst in der besten Stimmung da den Rasen zertreten. Das ist natürlich nicht der Sinn. Also am Ende braucht man, und da sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit. Wie würde das in der Mannschaft funktionieren, wenn die wüssten, der ist ja kein Fußballer? Wie würden sie ihm seine Kommandos abnehmen? Und jetzt sind wir wieder Rückschluss in der Politik, wo ich eigentlich drauf, wie weit sind wir da in der Fachlichkeit, im Vertrauen gegenüber den Wählern, wenn die Leute spüren, wissen, lesen, was auch immer, Zweifel haben, dass derjenige das fachlich kann? Dann haben wir ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn die Wahlbeteiligung sinken, wenn die Leute sagen, ja, die machen ja eh nichts, oder, also dann kommen so Klischees zustande, und man, über die Herkunft brauchen wir uns da gar nicht diskutieren. Das ist klar. Ja. So. Rudolf Scharping, leidlicher Radfahrer, ist Verteidigungsminister.
Ja, als Verteidigungsminister hast du ja auch den Ressort Sport unter dir.
Das ist ja
sehr weit hergeleitet. Okay. Allerdings war er ja auch kein Profi-Radfahrer, sondern gut.
Das wissen wir. Wir haben ja seine Unfälle miterlebt und auch seine Schwimmaktivitäten im Pool von Mallorca mit seiner Freundin. Also wir wissen ja alle, er ist ja ein sehr aktiver Sportler, er war sehr aktiv und an welcher Front auch immer er da gekämpft hat, wir wissen nicht. Also ja. Nee, aber das ist schwierig. Und genauso, wie soll sich so ein Soldat fühlen, der sich durch den vertreten fühlt, wenn er weiß, der hat das nie gemacht? Wie sieht das aus? Und ich sag mal, es gibt natürlich künstliche Bereiche. Das Innenministerium ist eigentlich immer vorbelegt für einen Juristen. Das macht auch Sinn, weil Innenministerien eigentlich nur Gesetze und Sicherheit und sowas erlassen. Da macht das auch Sinn. Aber ich würde mir ja glatt noch fallen lassen, wenn man sagt, okay, der Landwirtschaftsminister kommt aus einem Bundesland, was so viel Landwirtschaft hat. Dann kommt er eben aus Niedersachsen, Bayern oder Baden-Württemberg, wo anteilig viel Landwirtschaft ist. Okay. Das lasse ich mir auch noch als gefallen. Aber wenn derjenige nie einen Trecker gesehen hat, dann hätte ich auch damit Probleme.
Und weißt du, was ich auch nicht verstehe? Normal ist es doch so, wenn du irgendwo einen Beruf ausübst, dann gibt es da Hierarchien, da gibt es Abteilungen, Abteilungsleiter und immer wieder bestimmte Chefebenen.
Ja. Ne?
Und sagen wir mal so, wenn du in deiner Position, wenn dein Chef jetzt irgendwie aus Altersgründen irgendwann wegbricht oder sich wegbewirbt oder und diese Stelle vakant wird, dann ist es ja normal in den Betrieben, dass man auch guckt, dass man Aufstiegsmöglichkeiten hat. Dass man aufsteigen will, sich beruflich weiter qualifizieren will, ein bisschen mehr verdienen, und sowas gehört ja alles damit zusammen. Und in dem Fall bei den Politikern ist es aber immer wieder so, dass die Stelle fällt weg und wir suchen uns von irgendjemandem irgendwo anders einher und setzen den Leuten, die da unten arbeiten, den nächsten neuen davor. Warum ist es bei Ministern meistens so, oder warum ist es nicht so, dass, wenn die Minister mit ihrem Stab da ja zu tun haben und ein Minister irgendwann ausscheidet, dass dann sein Staatssekretär, der ja die richtige Arbeit hat, der im Tagesgeschäft drin ist, der weiß, was bisher besprochen wurde, der weiß, was zu tun ist, warum
der nicht nachrückt?
Die denn nicht nach?
Ja,
das wären doch eigentlich die qualifizierten Leute dafür, oder?
Inhaltlich sicher. Ich glaube, was sie nicht haben, ich glaube, dass der Minister immer eine Form von, ja, also der
die
Minister...
Die haben eventuell nicht immer das richtige Parteibuch. Das kommt natürlich auch
eventuell manchmal. Eventuell, aber sagen hinzu, wir mal, ne? Dreist, die Sache stimmt. Da wird auch ein bisschen hin und her gesiebt, dass das passt. Aber mal dreist, das Parteibuch stimmt, glaube ich, eins der Probleme ist, so ein Minister ist ja letztendlich medientechnisch ein Tanzbär. Der wird ja ein bisschen vorgeführt. Und der muss ja auch, sag ich mal, bereit sein, sich vor Kameras zu präsentieren. Und ich glaube, diese zweite Reihe, die du meinst, so diese parlamentarischen und politischen Staatssekretäre, die sind nicht ganz umsonst in der zweiten Reihe. Ich glaube auch, der eine oder andere fühlt sich da wohler.
Mag ja sein.
Also,
aber es kommt doch fast nie vor, dass einer von denen aufsteigt.
Eher selten. Oder man kriegt es nicht so genau mit.
Und das kann ich mir nicht vorstellen, wenn du schon in der Position bist, dass du nicht ab und zu mal auch diese Ambition hättest, okay, dann kann ich jetzt noch den kleinen Schritt auch noch nach oben machen. Ja, ja. Und jetzt mache ich noch den Minister und dann habt ihr noch mal ein bisschen mehr verdient.
Ja, hab's auch mal verdient. Aber ich verstehe aber deinen Ansatz. Meine Frage war auch, und ich habe sie mir auch in meiner Vorbereitung so immer wieder ist sie mir durch den Kopf gegangen, und meine Frage war, kennen wir, also du jetzt in dem Fall, aber kennen wir einen Job, den man ohne Vorqualifikation ausführen kann, der mit der Verantwortung eines Politikers vergleichbar ist? Und ich sage jetzt mal, Technikchef beim BR zählt nicht. Und da wird schon eng. Also man muss ja mal sehen, welche Außenwirkung, welche Lenkwirkung so ein Politiker hat mit seinen Handlungen. Also natürlich nicht alleine, na klar, über ein Parlament hinweg und. Aber die Realität in so einem Parlament sieht ja aus, es gibt ja eine gewisse Form von Fraktionszwang. Ich weiß, jeder Politiker ist in seiner Handlung eigenständig. Aber am Ende, die Realität sagt immer, es gibt ein Fraktions- oder ein politisches Ziel der Partei. Mhm. Das wird auch über die Fraktionen erwirkt. Und am Ende ist das nicht immer die Einzelmeinung jedes Einzelnen, wie da das Stimmkärtchen in den Automaten geschoben wird. Also ja. Der Punkt ist aber...
Der Fraktionszwang. So.
Ja, den gibt es ja. Der ist ja auch real und der ist auch verständlich. Und ich verstehe das auch alles, wie es funktioniert. Aber das Ding ist natürlich ganz einfach, man muss sehen, auch die Gefahr, dass da jemand dazwischen sitzt, der, weil ihm die fachliche Eignung fehlt oder die fachliche Erfahrung fehlt, sich von so einer Fraktion zu sehr instrumentalisieren lässt, ist ja auch da. Also die jetzt kann man Politiker nicht lernen, auch schwierig, aber wenn er in einem Bereich sitzt, wo er keine Ahnung hat oder über etwas abstimmt, wo keine Fachlichkeit da ist, ich weiß gar nicht, ob Politiker heute die Zeit hat zu sagen, Moment mal, wir stimmen hier gerade über Verteidigungsrecht ab in der Fraktion oder im Gesamtbundestag, ich bräuchte mal kurz eine Stunde Zeit, damit ich mich mal mit jemandem, der das kann,
zusammensetzen. Das mit dem Lernen, das hätte man dann vielleicht schon eher in Amerika, wo es dann auch in den Schulen dann schon wirklich so den klassischen Debattierclub gibt.
Ja. Ja.
Wo halt sowas wie Debatten führen oder auch, das ist ja im Amerikanischen viel, viel mehr verankert, auch dass der Schulsprecher quasi richtig
einen Wahlkampf gehen muss.
Einen Wahlkampf macht, ne? Und um gewählt zu werden, damit er die Schule vertreten kann. Also das ist schon eine ganz andere Ebene als hier bei uns in den Schulen. Wer will Klassensprecher werden?
Alle und zwei heben die Hand.
Genau. Und die sind es dann halt. Und dann werden die in einer Schulkonferenz, wenn die Schüler da alle zusammensitzen, die Klassensprecher, werden die als Schülervertreter dann nochmal für die gesamte Schule
Aber wir sind beim Thema Qualifikation. Und da, wie gesagt, da bin ich, es gibt kaum etwas Vergleichbares und es ist so schwierig, weil die Leute selten in ihrem Fachbereich tätig sind. Ich sehe da nicht immer was Schlechtes. Vielleicht ist man auch unbefangener, wenn man an einen fachfremden Bereich rangeht und vielleicht ist man offener oder man geht mit anderen Augen daran und ist nicht so betriebsblind. Ich will es gar nicht immer alles schlecht machen, aber in der Zusammensetzung muss es Fachleute geben. Also es muss irgendwo, und ich habe bei Regierungszusammensetzungen in der Ministerebene nicht immer das Gefühl, dass die erste Reihe fachlich komplett durchbesetzt ist. Die zweite Reihe will ich gar nicht schlecht machen. Ich glaube, die Staatssekretäre, das sind halt Fachleute. Eben, ich glaube, dahinter sitzen dann wirklich Leute, denen man nicht vormacht. Das glaube ich. Ne? Also da bin ich ziemlich sicher. Jetzt ist das Problem, wenn man in einem Fach gut ist, dann ist man manchmal nicht sympathisch. Weil man sagt ja die Wahrheit. Auch das ist ja ein Problem. Also ein Politiker hat ja immer noch das Problem, er muss das ja so verpacken. Am Ende muss er den größten Schrott ja auch so verpacken, als wäre es gut. Weil wer von uns will die Wahrheit hören?
Ja, und vor allem...
Also und die unbequeme Wahrheit.
Die unbequeme, wollte ich gerade sagen. Also gibt ja gute Nachrichten, verbreiten sich ja ganz einfach. Ne? Ja. Wenn wir sagen, okay, ich habe eine gute Nachricht und da würden wir dann wieder Steuern zahlen sogar. Und das ist kein Thema. Aber den Leuten zu verklickern, wir müssten ein bisschen die Steuern da irgendwo anheben, damit wir da in der und der Ecke was mehr haben und mehr investieren können.
Ja, ja.
Das ist halt so...
Wir waren schon mal beim Thema Steuern, soweit ich mich zurückerinnere. Der Punkt ist, ich glaube, dass das Steuern zahlen nicht das Problem ist. Und wir sind auch nicht alle überbelastet, was Steuern bezahlen. Ich glaube, was die Leute wenig sehen, ist, wofür sie bezahlen. Das haben wir in unserem Podcast schon zwei, dreimal erwähnt, dass immer noch zu wenig erklärt wird in einfachen Worten, wofür man eigentlich bezahlen soll, damit etwas ausgelöst wird. Man müsste den Leuten auch erklären, dass Steuern in Deutschland überhaupt keine Zweckbindung haben. Also jemand, der denkt, man zahlt Hundesteuer, damit Hundehäufchen weggemacht werden, das ist leider falsch. Also es kommt in einen Riesentopf und es wird nach Bedarf...
Kfz-Steuer, das ist nur für Straßen.
Für die Straßen, völliger Quatsch. Also nicht die neue Autobahn-Teilstück wird nicht mit den Kfz-Steuern gebaut, alles Quatsch. Also es kommt in große Töpfe und wird nach Bedarf verteilt, das müssen die Leute wissen. Das Problem ist, wenn sie immer weniger erkennen, dass sie aus diesem Bedarf auch etwas herausziehen, wenn sie das nicht mehr deutlich erkennen, dann wollen sie auch die Steuern nicht mehr bezahlen und dann kommt es zum Problem. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz ein paar Zahlen, versuche ja mal Zahlen ranzubringen, damit wir die Sache ein bisschen transparenter machen.
Graf Zahl.
Genau, ich bin der Graf Zahl. Ich habe mir mal herausgesucht, das kann man relativ klar herauslesen, wie viele Akademiker anteilig im Bundestag waren. 1949 bei der Erstellung des Bundestages waren es 43%. Klingt gefühlt wenig. Da stellt man sich fast die Frage.
Man kann natürlich aber auch sagen, zu dem Zeitpunkt.
Wie viele waren da übrig? Ne? Also,
ja, genau, ja. Also,
da musste erstmal Akademiker nachkommen. Also ich verstehe die Zahl.
Und wer konnte vorher überhaupt studieren?
Ja, ich glaube sogar, der erste Bundespräsident Lübcke war sogar Postbote meines. Also ja. Er war irgendwie bei der Deutschen Bundespost und der hat ja auch sich relativ stark blamiert vor der Königin damals. Aber also ganz klar, man hatte also 57% Nicht-Akademiker in einem deutschen Bundestag. Also da waren wahrscheinlich der ein oder andere, ich weiß es nur von Norbert Blüm zum Beispiel, hat vor seiner Karriere Werkzeugmacher gelernt bei Opel. So, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Also der hatte wirklich einen Lehrberuf. Was ihn, glaube ich, in seiner ganzen Sicht, was einen Menschen ändert oder anders macht, wenn derjenige ein Arbeitsleben hatte. Vergleich, ich meine mal gelesen zu haben, Gerd Schröder ist Rechtsanwalt von, hat auch Staatsexamen und alles, aber ich meine, er hat nie als Rechtsanwalt praktiziert. Der war relativ schnell Juso und da auch sehr hoch und hat dann da am Bundestag gerüttelt, ich will da rein und so, man kennt das alles, was so erzählt wurde. Also ich will damit sagen, ganz viele Leute, und ich kenne auch aus kommunalem Bereich Leute, die haben eigentlich nie ein Berufsleben gesehen.
Ja, wenn Jungpolitiker unter 30 sind, ein Studium abgeschlossen haben und schon bereits im Bundestag sitzen.
Ja, wann wollen die ein Arbeitsleben gehabt haben?
Genau.
Und da bin ich, dieses Arbeitsleben, ich will jetzt nicht, und das ist die Frage. Die Frage ist ja, wenn man sagt, wenn man eine Berufs- oder einen Studienabschluss als Voraussetzung für den Politiker durchsetzen wollen würde, dann würde man das Mindestalter, weil in unserem Gesetz steht, wir sind ab 18 Jahren wahlberechtigt und wählbar. Sobald man das als Voraussetzung schafft, ist man ja ab 18 gar nicht mehr wählbar. Man kriegt ja mit 18 weder eine Berufsausbildung hin, noch einen Studienabschluss. Das heißt also, man würde das Wählbarkeitsalter automatisch hochsetzen. Jetzt könnte man sich darüber streiten, aber ob das schlecht ist.
Bundespräsident kannst du auch nicht mit 18 werden.
Nee, 40.
Ne?
Da muss man vorsichtig sein.
Warum denn das?
Naja, das hat sicher mit der Repräsentationsfähigkeit zu tun. Aber du hast recht, komischerweise gibt es Teile in der Verfassung, die ein Mindestalter vorsehen. Also eine Unumgänglichkeit ist es nicht. So.
Ja.
Aber um nochmal die Zahlen vorzuführen, also wie gesagt, 43% Akademiker. In den 70er Jahren, großer Sprung, waren es schon 70%, in den 90er Jahren mehr als 80%. Und wir sollen heute bei über 90% liegen. Da gibt es keine genaue Zahl zu. Es gibt so Aufstellungen, wie sich das alles teilt. Es gibt auch Politiker ohne Studium, aber da kommen wir nachher noch so ein paar Namen, werden wir nachher noch erwähnen, ganz ohne Bewertung der Leute. Aber die Sache ist die, wenn man sich über die Zeit guckt und sagt jetzt, man hat angefangen irgendwo bei 43% Akademiker und ist heute bei über 90%, dann ist meine spitze Frage, ist die Politik besser geworden? Also das wäre ja, die Leute sind ja angeblich immer gebildeter. Also wenn man in einen Bundestag reinguckt und da sitzen 90% Akademiker, dann müssten das ja furchtbar gebildete Menschen sein. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe auch schon Ärzte kennengelernt, die haben anscheinend, also man geht ja davon aus, dass ein Arzt ein 1,0er Abi hat und dann sein Studium angesetzt hat, sein Medizinstudium. Nicht jeder Arzt, den ich kennengelernt habe, wirkte auf mich sonderlich helle. Also auch da muss ich ehrlich sein, das ist nicht immer, das setzt leider nicht das eine mit dem anderen zusammen. Noch ein paar Zahlen, weil wir gerade da sind. Du kommst gerade wenig zum Zug, aber muss gerade mal so ein Gitter bilden. Hat auch in unserer Vorbesprechung hat ja schon ein bisschen erzählt. Wir haben im Bundestag 709 Abgeordnete, davon 152 Juristen. Das ist die größte Gruppe mit 20%. Gut, in einem Bereich wie Politik nicht erschreckend, weil
macht
alles
Sinn.
Um Gesetze herum, da braucht man immer Leute, die da auch ein bisschen
gesetzessicher sind.
Ja. Genau, die auch wissen, wie man so einen Text liest und schreibt und so. Das kann ich verstehen, das ist auch eine gute Gruppierung. 14 Mediziner derzeit, das wirkt wenig, wenn man denkt, dass Gesundheit eigentlich so ein großes Thema ist.
Gesundheit, im Sozialbereich.
Genau, also Medizin. Das wirkt fast ein bisschen wenig. dann kam deine Zahl, die du sehr interessant hast, 35 Lehrer, wo du so gesagt hast, warum sollte ein Lehrer Politiker sein? Oh ja, Gott, in Berlin, warum endlich mal ein sicheres Gehalt? Aber selbst, also als Lehrer, obwohl, naja, ich habe da keine richtige konkrete Meinung zu, mich wundert es nicht, es ist ja auch eine geringe Zahl, es wäre ja, also wir haben 115 Wirtschaftswissenschaftler, 10 Polizisten und je 25 Ingenieure und Soziologen. Was aber klar wird an den Zahlen, und das wird mal deutlich, wenn man sich diese Zahl anguckt, die ist weder erschreckend noch gut noch schlecht, also die haut mich nicht um, aber sie ist auch kein Schnitt durch die Gesellschaft.
Nee.
Also der Bundestag bildet nicht, also das, was jeder Statistiker erzeugen wollte, nämlich so eine Mini-Republik. Er würde sich 2000 Modellleute nehmen und würde versuchen, die prozentuale Schichtung der Menschen herbeizuführen, damit man ungefähr abbildet, wie es so das Abbild, die gesellschaftliche Schicht in Deutschland in Prozentzahlen zerteilt. Das tut dieser Bundestag nicht. Und dann sind wir auch da bei dem Punkt, wäre dieses Abbild, ich meine, dafür kann es keine Regelung geben, weil das wird gewählt und Leute, die sich zur Wahl stellen und so, dass ich möchte jetzt gar nicht, dass irgendjemand festlegt, ja, an dem Platz muss aber ein Mediziner sitzen und an dem ein Handwerker und an dem, das will ich nicht. Ich möchte da keine gesetzlichen Vorregelungen. Aber natürlich kann ich verstehen, wenn die Leute in den Bundestag reingucken, dass sie sich eventuell nicht vertreten fühlen.
Mich wundert halt nur insofern, einerseits so viele Lehrer, kann ich mir jetzt nicht so erklären. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, zum Beispiel Bankkaufleute, weil halt auch gerade in dem Bereich in der Politik sehr viel halt mit Zahlen und Budgets und Zinsen, Steuern und sonst was alles, hat alles mit vielen, vielen Geldbeträgen zu tun.
Zusammen geben die Zahlen auch nicht 709. Es sind wenig Gruppen so gut, also sind nicht alle statistisch so super erfasst. Ja. Es wird sicher vereinzelt Banker geben, natürlich. Aber ich hätte, gib deiner Einschätzung recht, ich hätte sie mir wahrscheinlich die Gruppe größer vorgestellt.
Oder also, verdient man als Banker schon so gut, dass die Ministerposten zu schlecht bezahlt sind dafür?
Eigentlich nicht. Nicht in der Ebene, wo ein Bankkaufmann sich zum Beispiel befindet oder so. Also natürlich gibt es Investmentbanker, die werden wahrscheinlich über einen Politiker halt lachen. Sowas gibt es sicher. Und auch Juristen, die werden wahrscheinlich deutlich mehr verdienen als Politiker, weil auch eine Angela Merkel verdient gar nicht so viel, wie wir alle immer denken.
Nee.
Aus Sicht eines Handwerkergehaltes natürlich.
Ja, also
mal aus dem Blickwinkel. Aber aus Sicht eines Managers oder Wirtschaftsmenschen verdient die halt wirklich nicht, dass es die Leute umhaut.
Und wenn man auch bedenkt, wie viel Arbeitsstunden, wenn man es so nimmt, und dahinter stecken, sie bei irgendwelchen Sitzungen. Also es sind Sachen, mit denen, da möchte ich auch nicht tauschen. Also
nee, ganz viele.
Wenn die aus einer Klausur um 3 Uhr nachts wiederkommen und dann die Ergebnisse noch vor der Kamera vorstellen sollen und also, wo sich jeder andere Arbeitgeber denkt, so, hallo, nee, da schlafe ich.
Also ich kann ja mal kurz Anlass, also es gibt einen, die CDU hatte vor kurzem das Problem, sie brauchte einen neuen Generalsekretär und da begab es sich ja, dass gewählt wurde ein Paul Ziemiak, wer das mitbekommen ist jetzt nicht so ein aufdringender Charakter momentan, ist jetzt hält sich sehr zurück, aber der Spiegel beschrieb ihn, also als er gewählt wurde, hat der Spiegel natürlich sofort vorneweg ein bisschen so ein Porträt aufgebaut. Jetzt weiß ich nicht, beim Spiegel gibt es ja für jedes Ressort Leute, die sich speziell mit der CDU, mit der SPD, also die haben ja so nach Parteien geordnet, Leute, die sich damit beschäftigen. Und ja, Paul Ziemiak wurde nachher in dem Artikel beschrieben als Aussiedler, als Kind, als Aussiedlerkind. Also er hat dann ein Studium der Rechtswissenschaften begonnen, ist dann durchs erste Staatsexamen, hat er nicht bestanden, ist dann ohne Abschluss geblieben, hat ein Studium der Business-Kommunikation nicht abgeschlossen und ist seitdem Werkstudent. Jetzt nicht unbedingt eine Erfolgskarriere. Also man ist jetzt ein bisschen ganz unbewertet.
Aber man muss ja auch so sehen, es gibt ja Leute, die haben unheimlich viel Ahnung in irgendeinem Bereich, sind aber auch wirklich nicht die Prüfungsmenschen.
Das war jetzt auch ganz unbewertet, aber ich meine nur mal so, wie selbst der Spiegel so einen Menschen dann bewertet. Und jetzt ist natürlich das Problem, Wie kriegt man in so eine Bewertung und in so eine Aufstellung dann auch noch ein Vertrauen gegenüber Wählern rein? Der Spiegel ist ja kein kleines Medium. Ist ja ein Leitmedium in Deutschland. Mhm. Er ist ja so leitend, dass von dem Spiegel von keinem Magazin wird online so viel abgeschrieben wie vom Spiegel. Mhm. Also diese Beschreibung hat sicher noch mehrere Leser gefunden. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Wir haben halt Leute, wenn dieser Mensch sozusagen einen soliden Basishintergrund hätte, sowohl beruflich als schulisch, dann könnte er über diese Beurteilung lachen. Er könnte sagen, wissen wir was, ich weiß, was ich kann. Hm. Wird er wahrscheinlich auch behaupten, aber jetzt stehen da Daten dem entgegen.
Aber das ist auch so ein bisschen so eine deutsche Mentalität. In Amerika ist es ein kleines bisschen anders, wenn du da wird nicht immer nur auch auf Abschlüsse geguckt, sondern wenn sich jemand beweist, kann er es auch weiter schaffen und in einen Job schaffen, obwohl er da vielleicht nicht den erforderlichen Abschluss hat. Ja, bei uns ist es sogar so, haben wir auch die Beispiele, auch wieder beim Fußball meinetwegen, da gibt's Leute, die dann das Traineramt kurzzeitig übernehmen, dürfen dann, glaube ich, 3 Monate lang oder so den Verein übergangsweise noch als Cheftrainer in der Bundesliga weiterführen. Aber der Verein muss gucken, wie er einen mit A-Trainer-Lizenz rankriegt, weil der darf dann da nicht weiter dann trainieren. Hatten wir schon mehrere Fälle. Irgendeiner ist jetzt, glaube ich, auch wieder in der Bundesliga, der dann halt ersetzt werden muss, weil er nicht die erforderliche A-Lizenz hat.
Ja.
Obwohl, meinetwegen, die letzten 10 Spiele, davon hat er 8 gewonnen oder so. Vollkommen egal. Also,
wir sind sehr lizenzgeneigt in Deutschland, das ist so. Wir sind aber auch, man muss sehen, unsere Kultur, und das ist ein kulturelles Problem, wahrscheinlich haben wir deshalb auch so einen Hang zu Abschlüssen. Unser Schulsystem ist preußisch-militärisch. Und das Leben in den USA zum Beispiel ist verhältnismäßig kapitalistisch. Ich glaube nicht, dass Michael Jordan bei seinen Erfolgen jemals hätte wem einen Schulabschluss nachweisen müssen.
Nee.
Da hätte niemand nachgefragt. Und trotzdem hätte jeder gesagt, boah, was hat der für eine geile Leistung abgeliefert, der Gute. Mhm. Auf der anderen Seite machen wir aber in der Politik den Fehler. Ich meine, wie oft wurde ein Günter Grass nach seiner Meinung zur Abrüstung befragt? Mhm. Ich meine, der Mann war Autor. Der hat nicht, dass er nicht menschlich eine Meinung dazu hat. Darum geht es nicht. Ja, aber wenn er in einer Talkshow sitzt und danach gefragt wird, dann ist es ja, in einer Talkshow möchte ich ja eine Fachmeinung abbilden.
Ja.
Und dann frage ich Günter Grass, einen Autor, nach der Abrüstung. Da möchte ich zum Beispiel einen Militärexperten befragen, der sagt, ja, das hat aber für das Klima die und die Auswirkung, und zwar fürs kommunikative Klima. Ja. Und wenn wir abrüsten, zeigen wir sind nicht im Begriff anzugreifen und. Also da möchte ich eine Aufstellung von dem, was der sich davon verspricht.
Mhm.
Und nicht, welche Meinung ein Autor, der tolle Bücher geschrieben hat, darüber hat, warum Raketen eingestampft werden sollen.
Ja,
und da geht es mir um zu ernste Themen. Da geht es mir um zu ernste Sachen und auch wir haben...
Also zumindest weiß ich jetzt nicht den Zusammenhang, warum er dazu befragt werden müsste. Es gibt natürlich immer mal wieder Sachen, dass du irgendjemanden hast, der ist, du kennst ihn aus dem und dem Beruf, hat aber persönliche Erfahrungen oder irgendwie andersweitige Erfahrungen, familiäre Erfahrungen in dem Bereich, wo du ihn da gerade befragen willst, meinetwegen.
Ja.
Also das heißt, nur weil jemand Mediziner und Arzt ist oder so...
Ich würde doch die Zusatzmeinung nicht kleinreden.
Ne?
Ich möchte diese Meinung hören, aber es ist so, wenn der ein originärer, ein einzelner Gast aus dieser Richtung ist und zu diesem Thema eine Frage kriegt, dann bildet er dann ohne Fachmeinung bringt das nichts.
Ja.
Ist mit Kevin Kühnert genauso. Kevin Kühnert wurde in der kurzen Zeit so gehandelt, als würde er eventuell Vorsitzender der SPD werden können. Das ist ein ganz junger Mensch, der sicher eine Menge kann und der mit seiner Motivation gegen die GroKo, gegen die Große Koalition interveniert hat, weil er sagt, das ist der falsche Weg für die SPD, für die Bundesrepublik, wo er gar nicht vielleicht nicht Unrecht hat.
Mhm.
Aber dieses Ansinnen macht ihn doch nicht automatisch zum Vorsitzenden einer Partei.
Mhm.
Ist er nicht zu jung, um eine Partei zu führen? Und nicht das Alter ein Thema von Fachlichkeit. Ich möchte das wieder, damit nicht immer falsch verstanden wird, ich gibt noch diesen Begriff der alten weißen Männer und nein, brauche ich alles nicht. Von mir aus eine Sonstwer machen. Aber die Frage ist einfach, muss man nicht, wenn man so eine große Gruppierung wie die SPD anleiten möchte als Vorsitzender, Lebenserfahrung mitbringen?
Ja,
Erfahrung. Jahre Erfahrung in irgendwelchen kommunikativ, wie entwicklungstechnisch, wie, also da sollte man nicht mit, und man hat sich jetzt anders entschieden für ein Duo und das hat man auch, weiß ich noch nicht, wie erfolgreich das wird. Aber man kommt immer so auf Probleme. Und wenn Angela Merkel irgendwann mal ihren Hut nehmen wird, wir werden sehen, wie die CDU dieses vorsitzende Problem lösen wird. Mhm. Das wird auch noch sehr spannend.
Ja, aber Erfahrung bedeutet ja halt auch, dass man Erfahrung in vielen Bereichen hat oder in manchen Bereichen und eventuell selber mal Fehler gemacht hat und daraus lernen konnte. Mhm. Oder von Fehlern anderen gehört hat und je mehr Lebenserfahrung man hat, umso mehr kann man natürlich auch auf dieses Trial and Error verzichten. Hm. Wenn du nämlich immer nur junge Leute nehmen würdest, dann würdest du dir diese Möglichkeit immer schon abschneiden. Also bei Kleinkindern würde es bedeuten, wenn du keinen Erwachsenen hast, der weiß, dass eine Herdplatte heiß ist, würde jedes Kind erstmal wieder den gleichen Fehler machen und auf die Herdplatte erstmal rauffassen müssen, um zu merken, dass es heiß ist.
Ja.
Und dann fängst du bei den Fehlern immer wieder von vorne neu an. Und wenn du aber erfahrene Leute hast, dann können manche Leute da schon sagen, nee, also da den Ansatz brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Der hat uns vielleicht schon mal dahin getrieben. Mhm. Lass uns mal gleich den Ansatz
passt probieren. Passt zur jetzigen Zeit. Wir sind wieder, klar, alle 100 Jahre kommen wir dahin. Wir sind wieder in den 20er Jahren, die ja im letzten Jahrhundert ein interessantes Thema waren. Und wir wissen alle, wo es endete. Wir haben lustigerweise von der Art der Unruhestimmung wieder einen ähnlichen Effekt. Lustig, dass wir nach 100 Jahren wieder in einem Zyklus da landen, aber hat mit dem heutigen Thema nichts zu tun. Ist mir nur so gerade so eingefallen. Die Frage ist, wenn wir sagen, wir verlangen, mal konkret, wenn wir sagen, wir verlangen von Politikern ein abgeschlossenes Studium oder eine Art berufliche Ausbildung oder so, vielleicht sogar eine Berufserfahrung, damit sie ihren Job als Politiker besser ausführen können, könnten wir konkretisieren, wie lange?
Nee.
Ne? Auch schwierig. Nein. Also diese Forderung, das ist ja eine Stammtischforderung, was ich ja gerade aufmache. Genau. Und dann möchte ich auch, das ist ja dieses Ding, ja, die hat ja nicht mal ihr Studium beendet, was will die mir und so. Also das ist ja an vielen Stammtischen sicher Thema.
Und nur weil du schon 50 bist, heißt das ja nicht, dass du dann der bessere Politiker wärst als ein 30-Jähriger.
Also, das nicht. Und auch, du bist auch nicht per se der Bessere, wenn du ein Studium abgeschlossen hast oder eine Berufsausbildung oder 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet hast. Das macht dich in der Tiefe betrachtet, vielleicht in diesem Fach zu einem besseren Beurteiler einer Situation.
Ja.
Weil du einfach vielleicht Erfahrung hast.
Aber du bist halt jemand, der für andere Entscheidungen trifft.
Genau.
Genauso wie ein Vater für sein Kind Entscheidungen trifft.
Ja.
Und nicht das Kind alle Entscheidungen treffen lässt.
Da machen wir auch Fehler. Hm? Aber die Fehler, geht auch nicht um Fehler machen. Also darum wissen wir, also auch das muss man mal betonen. Es geht in der Diskussion jetzt nicht darum, Berufserfahrung oder Studienabschluss, weil dann weniger Fehler passieren. Fehler passieren immer in der Beurteilung.
Ja.
Kommen wir auch noch auf was anderes, also das wird vielleicht eins der Folgethemen, aber der Punkt ist, die Berufserfahrung, also ich meine, du hast das schon beantwortet und ich habe genau dasselbe Gefühl gehabt, als ich drüber nachgedacht habe. Man könnte ja auch keine Definition erbringen und sagen, nach 5 Jahren Berufserfahrung, na klar kann der dann Politik, man kann es nicht.
Nee.
Es gibt keine Festlegung leider. Also es gibt keine, also auch da ist die Frage, ob
dann müsste man das ja wirklich dann wieder so wie wir Deutschen halt sind, alles festlegen, wie lange dauert die Ausbildung eines Berufspolitikers und die Ausbildungsjahre, was ist Ausbildungsinhalt eines
Politikers? Ja, siehst du, und da sind wir nämlich, und die Frage, sollten Politiker eine Berufsausbildung haben? Ja, schön wäre es.
Ja.
Ja, sollten sie einen Studienabschluss haben? Oh, bitte.
Ja,
gern. Von mir aus können Sie noch in Ihrer Politikerzeit erwerben, aber genau, und jetzt kommen wir auf den. Aber wir können nicht festlegen, Berufserfahrung, nein, ich habe keine Ahnung. Also ich habe so viel Sand vor kurzem gesagt, also gerade vor ein paar Minuten gesagt, ja, Gerhard Schröder hat meines Wissens nie als Anwalt praktiziert.
Mhm.
Gregor Gysi, ja, so wissen wir.
Ja,
so,
ja.
Schätze Gregor Gysi als großen Rhetoriker.
Ja, war auch letztens wieder bei Markus Lanz sehr lustig.
Genau. Ein großartiger Mann. Und Gerhard Schröder. Ja, kantiger Charakter auch durchaus, also hat als Bundeskanzler einen Eindruck hinterlassen, muss man ihm mal lassen.
Mhm.
Egal wie gut, wie schlecht. Hm. Agenda 2010, sülz. Aber er hat ein Bild abgelassen. Und ich glaube, das leider manchmal an so einem, und der Helmut, der Erste, ich meine, wir wissen alle noch, der lange noch war er da,
mhm.
hat Ich meine, was hat der Mann für einen Eindruck hinterlassen? Das ist eben der Punkt. Manchmal ist er halt, ist so ein Bundeskanzler, das ist ja jetzt auch eine Spezialform, das ist kein Minister. Ein Bundeskanzler ist ja eine Galionsfigur letztendlich.
Einer Regierung. Wobei, genau genommen meinst du eigentlich Helmut den Zweiten?
Ja.
Weil Schmidt
war ja der Erste.
Wenn der Erste.
Ne? Mann, den ich sehr, Helmut Schmidt auch, ein Mensch, den ich sehr schätze übrigens. Aber, oder geschätzt habe. Ja. Kommen wir mal auf ein paar Personalien. Also, wie gesagt, wir sind uns darüber einig. Gerne. Wenn sie es hätten, wäre es sicher gut. Zweite Frage ist, sollten Politiker ressortmäßig dann auch in der Nähe ihrer Kenntnisse, ihrer Studien eingesetzt werden? Meine Meinung, ich glaube, es wäre besser.
Ja, also irgendwie.
Also ein ich will damit sagen, ein
Land. Mein Selbstverständnis, weil
ja.
Wenn ich jetzt Sport studiert habe und oder meinetwegen Lehramt studiert habe, dann sehe ich mich eher im Bildungswesen aufgehoben als
im
Verteidigungsministerium. Ja. Oder
ich sehe auch, also genau das nämlich mein Denken auch, warum sollte ein Agrarökonom im Verteidigungsministerium sein? Ja.
Ich bin in der Stadt aufgewachsen und Landwirtschaftsminister sein.
Ja, macht auch keinen Sinn, ne? Wenn man tiefer drüber nachdenkt, das ist genau der Punkt, das ist nämlich die Frage, also wie gesagt, die Zusammenfassung, ja natürlich, Berufserfahrung, wenn sie da ist, gern, abgeschlossenes Studium, gern, Beruf, gern, in der Nähe der Einsetzung seines Berufes, gern. Ich mache da jetzt keinen Muss draus, aber ich glaube, in der Masse setzt man 10 Leute ein und 8 davon berufs in einem Zweig, wo sie Ahnung haben und 2 davon daneben, glaube ich, machen die 8 mehr Sinn.
Ja, es wäre schon schön, wenn der Landwirtschaftsminister einen Bullen vom Ochsen unterscheiden kann.
Genau, das wäre schön. Und da genau an dem Punkt sind wir nämlich. Und es geht gar nicht um das Bashen. Wir werden zwar jetzt ein paar Personalien nennen und wir werden sehen, dass das nicht immer mit Fachlichkeit, Sympathie oder mit der politischen Karriere zu tun hat. Ich bin jetzt gerade mal so an meiner Liste am Gucken. Ich habe mal ein Beispiel. Petra Pau.
Pumuckl, ne?
Entschuldigung. Ich wollte es nicht sagen. Petra Pau. Optisch sicherlich auffällig. Wir kennen sie alle. Lange in der Politik gewesen, ist jetzt nicht mehr aktiv.
Ich hatte letztens mal überlegt, wäre eigentlich ein super Pärchen gewesen mit dem von den Prinzen damals. Der hatte auch so eine roten Haare.
Mit Tobias.
Ja. Ja, weiß nicht.
Ja, ja, okay. Ja. Also, ja, interessant. Die hatten beide frisurenmäßig.
Was da wohl rausgekommen
ist. Ja, frisurenmäßig ein Knaller. Nein, Petra Pau zum Beispiel ist bis 1985 Lehrerin gewesen. Also, Studium, Lehrerin, so. Also ist fachlich durchaus in ihrem Bereich. Sehr laute Person, also man merkt, die hat in der Klasse gestanden. Da war.
Aber die kam aus den neuen Bundesländern.
Genau.
Richtig? Und, ja. Aber da Frage ist jetzt,
was war mit der Lücke?
Hätte sie die Lehrbefähigung auch jetzt noch? Weil damals war das ja,
ich hab
ja
jetzt,
nicht alle.
Ja, ja, kann ich nicht sagen, weil ich es nur so rausgeschrieben habe. Es ging mir auch gar nicht um diese Vergleiche, geht es mir gar nicht. Zum Beispiel oder auch ein Mensch, der gerne mal aneckt, Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel, Menschen, die mittlerweile nach einem Interview vor dem Spiegel in Hamburg sehr lustig finde. Der sich so Sachen leistet, die nicht immer teile, aber das ist eine andere Geschichte. Sigmar Gabriel hat ein Abitur gemacht, klar, hat ein Lehramt für Germanistik, Politik und Soziologie abgeschlossen. Mhm. Also der Mann ist Lehrer, hat also durchaus abgehakt hinter sich. Mhm. Kann ich akzeptieren. Ich glaube, der hat sicher das ein oder andere Politikstudium, kann man sagen, ja, ist ja genau Fach in sein Fach gelandet, obwohl ein Politikstudium sehr Oberfläche ist und nicht in die Tiefe geht. Da geht es ja mehr so um politische Systeme. Aber ich will damit sagen, ich glaube, er versteht was fachlich von dem, was er da tut. Mhm. Da glaube ich dran. Und da glaube ich auch, hat nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber wer tut das? Immer richtige Entscheidungen treffen. Helmut Schmidt hat mal in einer Sendung von 3 nach 9, wer sie noch kennt, ist ja uralt, da saß er als weißer Dampf stieg auf, wie immer, und saß er da und dann hat in Zeiten vor Internet, muss ich dazu sagen, und dann wurde er so, dann hat er was erzählt, dann kriegt er eine Frage gestellt, dann gab er eine Antwort und dann hat die Moderatorin gesagt, ja, aber Herr Schmidt, vor 10 Jahren haben Sie, also erstmal Respekt vor der Rechercheleistung ohne Internet, ja. Da müssen die ja richtig gekramt haben, um diese rauszufinden, und da saß er da und dann hat er gesagt, da haben Sie ja was ganz anderes gesagt, und dann saß er da und dann sagte er den Satz, wissen Sie was, da habe ich mich geirrt, aber ich bin ja mit meinem Wissen in den letzten 10 Jahren auch nicht stehen geblieben, ich habe heute andere Kenntnisse. Ich habe mich seinerzeit einfach geirrt. Ich habe das falsch eingeschätzt. Großartige Fähigkeit.
Ja.
bewundert den Mann heute noch dafür, dass er so offen in einer Fernsehsendung gesagt hat, wissen Sie was, da lag ich falsch und ich habe bis heute anderes Wissen erworben. Möchte ich gerne wieder von Politikern hören, zu sagen, wir haben uns da geirrt.
Ja.
Menschlich
ja.
passiert und die Menschen könnten es verstehen.
Neue Faktenlagen schaffen neue Erkenntnisse und dann kann man auch mal eine andere Meinung vertreten, dass Atomenergie doch nicht das Nonplusultra ist und so alles so harmlos ist. Und
oder vielleicht am Ende sagen, es gibt Alternativen. Oder also wie gesagt, es gibt immer Erkenntnisse und die Welt bleibt nicht stehen, das erzählen wir uns jeden Tag, aber an gewissen Sachen tun wir so, als würde sie stehen bleiben und als wenn Erkenntnisse von vor 100 Jahren heute noch gültig wären.
Die Erde ist eine Scheibe.
Genau. So, dann noch ein Beispiel war, was ich rausgesucht habe, Joschka Fischer. Joschka Fischer verfügt tatsächlich über einen Taxischein.
Okay.
So. Schön, gut, kann man mit machen. So, aber trotzdem vielleicht als heute...
Die bräuchte hätte eventuell Ursula von der Leyen um ihre ganzen...
genau so.
Die bräuchte genau. schon einen P-Schein, oder?
Die bräuchte einen schon P-Schein. Ja, hat der Taxifahrer nochmal. nee, aber das ist gut, jedenfalls hat er den und so. Wiederum, auch ein Charakter, wie gesagt, ist alles nicht bewertet und ich möchte gar nicht, ich muss jetzt mal wen anders nehmen, damit nicht immer aus einem Lager das kommt. Die Dr. Franziska Giffey ist Diplom-Verwaltungswirtin, weiß ich zufällig aus eigener Erfahrung, weil ich sie in Ausschüssen schon gesehen habe. Sie ist halt so ein Verwaltungsgewächs und sie hat sich dementsprechend weitergearbeitet. Jens Spahn, Renate Künast, auch gerne genommen. Renate Künast ist Juristin, Volljuristin, finde ich auch sehr gut. Jens Spahn, da kommst du jetzt zu deinem, was du vorhin gesagt hast, Ausbildung als Bankkaufmann, dann duales Studium an der Fernuni Hagen für Politik, Bachelor und Master, beides gemacht. Das kann man sagen, Fernuni würden jetzt viele wieder gerade, weil man die Person Jens Spahn nicht unbedingt so geil findet, würden viele drüber lachen. Aber unter anderem irgendwo hintergeklemmt, was gemacht und hat einen Abschluss gemacht. Kann ich erkennen. Gut oder schlecht? Naja. Ja. Claudia Roth, nach Abiturstudium der Theaterwissenschaften abgebrochen, nach 2 Semestern. Katrin Göring-Eckardt, Abitur, dann Studium der evangelischen Theologie, nach 4 Jahren abgebrochen. Also es gibt schon den einen oder anderen. Die Grünen führen auch, es gibt tatsächlich eine Statistik der Studienabbrecher nach Fraktionen. Die Grünen führen mit 8,8% in der Fraktion an. Derzeit FDP folgt dann kommt die SPD und. Geringste Studienabbrecherquote, CDU, CSU mit 3%. Gar völlig unbewertet, sind nur Zahlen, die kann man nachgoogeln und deswegen habe ich sie mal genannt.
Aber erstaunlich fand ich, als wir uns so auf dieses Thema so ein bisschen verständigt hatten, habe ich auch nachgeguckt und da war ich überrascht von Horst Seehofer.
Ja, Horst, der Hotte, der bayerische Hotte. Der ist auf meiner
Reife.
Ja, mittlere Reife. Er ist auf meiner Folgeseite, jetzt würden viele böse Zungen sagen, merkt man ihm auch an. Horst Seehofer ist jetzt auch nicht der Sympath und viele mögen den ja nicht. Ich habe noch eine Liste, die hatte ich jetzt danach, die wäre jetzt gekommen. Es gibt durchaus Politiker ohne Studium, die sind auch aktiv, die sind erkennbar. Horst Seehofer hast du eben genannt. Michael Müller von der SPD, also unser regierender Bürgermeister in Berlin, kein Studium. Kurt Beck hat kein Studium. Kurt Beck hat dazu mal gesagt, Kurt Beck hat einen Satz in der FAZ 2013 dazu abgegeben, in der FAZ Online, sagte Volker Beck, Zitat, wir wollten die Republik verändern, das war wichtiger als die Jagd nach Scheinen. Also auch Kurt Beck hat sein Studium nicht vollendet, Bodo Ramelow nicht, Johannes Rau nicht, Joschka Fischer nicht. Auch unbewertet, weil es heißt nicht automatisch dadurch, dass das schlechte Politiker sind. Obwohl ich jetzt glaube, wenn wir internetmäßig das freigeben würden, dann würden die Leute bei Horst Seehofer sich da einig sein. Wie gesagt, er bildet nicht Sympathie, Jens Spahn auch nicht. Aber es liegt doch sicher daran, dass sie die ein oder andere Sache durchsetzen, die nicht immer öffentlichkeits- und massenwirksam ist.
Naja, eben. Also es muss ja auch keine Sympathie, es soll ja auch keine Sympathiewahl sein.
Genau.
Das ist ja häufig das, was so falsch gemacht wird, dass die Leute dann sich die Wahlplakate angucken und die sagen, ach, der sieht aber nett aus und der hilft da einem Kind oder und sich dann nicht mit den Inhalten beschäftigen. Man soll ja inhaltlich wählen.
Und da haben wir ein Problem und da müssen wir lernen. Da sind wir jetzt fast schon auf der Kurve zum Schluss. Der Punkt ist, wir haben jetzt darüber gesprochen, ob die ein Studium haben. Wie gesagt, wir haben jetzt also zusammengefasst, Studium ja gerne, das. Wir haben das alles schon jetzt begriffen. Was aber, glaube ich, wir lernen müssen als Wähler, als Menschen, die die Politiker verstehen müssen, wir müssen dringend lernen, Objekt vom Subjekt zu trennen. Wir müssen dringend lernen, nicht zu sehen, uns erzählt Horst Seehofer was. Horst Seehofer mag ich nicht, deshalb finde ich seinen Vorschlag scheiße.
Ja.
Sondern wir müssen lernen, inhaltlich auf die Sache einzugehen und getrennt von der Person zu beachten, ist das gangbar, was der da vorschlägt? Ja, nein.
Ja, und das darf dann auch nicht so weit gehen, so wie das, was Frau Künast so alles durchmachen musste, dass dann alles quasi erlaubt ist gegen diese Menschen, die
in der Öffentlichkeit stehen.
Genau.
Das völlig undenkbar, dass ein Gericht entschieden hat, dass diese Worte, die hier bestimmt nicht wiederholt werden, weil ich möchte hier keine explizit dran haben, dass diese Worte in einem Forum in der Öffentlichkeit über eine Frau genannt werden dürfen, weil sie in der Öffentlichkeit steht, ist ein Skandal.
Egal, welche Partei,
ja.
Ob man die Partei mag, ob man sie nicht mag.
Ob man den Menschen mag, ist völlig egal. Dass das auch juristisch keine Folgen hatte, ist schwierig. Man muss aber sehen, man sieht es ja auch bei Jens Spahn hatte diese relativ schwierige Aufgabe, eine Impfpflicht einführen zu wollen. Und da wurde sicher auch wenig über den Sinn und Zweck der Impfpflicht, sondern viel über die Person Jens Spahn diskutiert. Und da müssen sich Leute disziplinieren, da müssen sie anfangen und sagen dazu, ob ich diesen Menschen Jens Spahn mag, kann jetzt nicht Thema der Sache sein.
Nee.
Was sagt er inhaltlich? Was sind die Parameter seiner Vorschläge? Passen sie, bringen sie eine Verbesserung? Oder noch viel besser, so funktioniert das gesamte politische System, funktioniert so, überwiegen die Vorteile.
Ja.
Und zu erkennen, ja, es hat Nachteile, aber wenn die Vorteile überwiegen, müssen wir damit leben? Das sind die Fragen, die sich dann stellen. Und nicht an der Person festgemacht. Ich würde nie.
Weil ansonsten landen wir in einem Bereich, wo wir schon mal waren, wo wir einer Person eventuell einfach nur hinterherrennen, weil wir das gerade toll finden, was er, wie er sich gerade präsentiert.
Und uns kurzzeitig diese Wünsche nach dem Mund redet und uns einfach oder mit Verlockung kommt. Diese Gefahr besteht ja. Wir sind ja alle nicht dumm. Und wir merken ja, wie populistisch manche Geschichten angegangen werden und wie schnell da doch eine gewisse Menge an Menschen einem Thema hinterherrennt. Und eins ist mal klar, die Leute, die in diesem Form von Populismus arbeiten, haben eins mit Sicherheit nicht, einen Studienabschluss. Das ist sehr erkennbar. Also da bildet sich momentan eine sehr, sehr konservative und sehr, sehr handfeste Menge an Menschen, die garantiert eins nicht haben und das ist ein Studienabschluss.
Also wäre, wenn man auch mal so sagen will, sollte es eine Ausbildung zum Politiker geben, wäre wahrscheinlich eines der wichtigsten Fächer Rhetorik.
Ja, aber Rhetorik kann auch sehr belastend wirken. Es gibt Künstler der Rhetorik, wie den Herrn Gysi, wie wir vorhin hatten. Gregor Gysi ist ein in der Rhetorik auch noch mit einer immer suffisanten Komik eingebaut. Also der kann das schon sehr, sehr gut. Aber Rhetorik heißt leider auch, sich auf Zuhörer einzustellen. Und was mir auffällt in Talkshows ist leider, diese Berufsausbildung der Politiker müsste, die wir nicht wollen, ich möchte das gar nicht, wenn ich drüber nachdenke, aber die müsste ja sogar eine Anpassungseigenschaft an den Zuhörer noch einbauen. Also Rhetorik ist ja eins, ich kann hochgestochen sehr rhetorisch reden, aber dann habe ich die Gefahr, dass keiner mich versteht. Und das ist eben die große Kunst der Politiker und das ist vielleicht auch eine Sache, die hatten Helmut Schmidt, obwohl er sehr gebildet war, hinbekommen. Er hat auch Gerhard Schröder teilweise sehr gut hinbekommen. Gregor Gysi bekommt das immerhin eben so zu sprechen, dass man ihn versteht. Und auch mal im Abgeordnetenhaus gibt es einige Reden, YouTube kann man darüber befragen, an einem Punkt, wo Gregor Gysi ganz oft sagt, ja, wir können uns ja jetzt hier im fachlichen Bereich, können wir gerne diskutieren, aber wir müssen nochmal erklären, wie es wirklich ist. Und wo er dann in sehr einfachen Schilderungen die Auswirkungen beschreibt. Und das ist eine Sache, die müsste viel mehr kommen, auch wenn die nicht Thema und so weiter. Aber das ist fast eine Generalforderung, erklärt mehr, wie es wirklich ist und wie es sich wirklich auswirkt und nicht immer nur, wie es sein könnte.
Ich hätte gerne, dass ich das Gefühl habe, wenn ich an Politiker denke, Politiker sehe, höre, dass ich das Gefühl habe, egal welche Partei dort da jetzt gerade dran ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass man, dass auch die Politiker, wenn sie untereinander verschiedene Meinungen haben, gemeinsam trotzdem das Ziel haben, uns voranzubringen. Mhm. Und das Gefühl habe ich leider nicht immer, weil ich das Gefühl habe, es sind Parteiinteressen, stehen immer im Vordergrund. Mhm. Und wenn eine Partei jetzt zum ersten Mal im Fernsehen ein Ziel formuliert hat und die andere Partei denkt sich so, Mensch, wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, aber da die jetzt schon diese...
Können wir es jetzt nicht machen.
Also müssen wir quasi dann... Mhm. So, das ist mein Gefühl momentan von Politik, wo ich der Meinung bin, es ist schade. Da gab es, glaube ich, andere Zeiten, wo dann doch mehr Leute gemeinsam versucht haben, das Land voranzubringen und gemeinsam was Gutes zu schaffen. Mhm. Und nicht immer wieder über Scharmützel nachzudenken. Ja, oder wenn da ein guter Ansatz ist, dann kann ich den nicht übernehmen, weil der ja von den anderen ist. Also muss ich einen ähnlichen Ansatz und den anderen immer wieder schlecht machen und so kommt man nicht voran.
Genau. Das ist ja fast schon ein politisches Statement. Wir sind jetzt also so weit von der Politik, bist du dann wieder doch nicht weg. Der Punkt ist, und das soll jetzt auch der Schlussbogen sein, Politiker sollten berufliche Erfahrung haben, gern. Wir würden die rechtlichen Regelungen, wie sie bestehen, nicht umkippen wollen. Es gibt viele intelligente Politiker, es gibt sicher auch, und das ist ein Schnitt durch die Gesellschaft, es gibt natürlich auch weniger geeignete. Das ist alles im Bundestag vorhanden und diese Mischung soll auch sein, die muss auch sein. Aber meine und deine Forderung, hast du eben vorher gemacht, meine Forderung wäre, dass Politiker viel sensibler damit sein müssten, auf wen sie wirken. Weil wenn ein Mensch, der noch nie in seinem Leben in einem Berufsleben stand, aber Regelungen in Arbeitsbereichen trifft, die arbeitende Menschen treffen, dann sollte er dann eine gesunde Demut an den Tag legen und viel darüber nachdenken, ob seine Forderung oder seine Auswirkung wirklich so ist, dass die den Menschen hilft. Und dann kommen wir auf deinen Bogen. Auch eine Forderung, die ich durchaus so unterstreiche, wie sie ist. Viel mehr in der Politik, und dann können wir das Thema hier ad acta, sollten sie einen Beruf haben. Ich schenke den Leuten ihre Berufserfahrung, ihr Studium und alles und ich verzeihe alles, was sie da machen. Und es ist mir egal, wie sie auf ihr Mandat gekommen sind, wenn sie eins mehr ins Auge fassen, nämlich das gemeinsame Ziel, das höhere Ziel. Wenn sie das mehr beachten und genau da bin ich bei dir, zu sagen, mir sind diese parteiinternen Scharmützel viel zu hoch, viel zu sehr bewertet. Nein, ich kann es nicht machen, weil das hat die SPD jetzt gemacht. Wir sind aber CDU, wir können jetzt da nicht an demselben Vorschlag arbeiten, weil dann können wir das unseren Wählern nicht erklären. Alles Schwachsinn, am Ende zählt das höhere Ziel.
Deswegen, also ich könnte also nicht Politiker werden, weil ich dann halt doch zwar meine Meinung habe,
ja,
aber ich meine Meinung der Meinung der Partei eventuell manchmal unterordnen müsste, was ich dann auch wiederum nicht richtig finde.
Genau. Und am Ende, wollen wir ehrlich sein, niemand, der ein Wahlkreuz macht, stimmt zu 100% dieser Partei am Kreuz zu. Wird immer Punkte geben, die einem nicht gefallen. Das muss auch so sein. Das muss auch so, so ist das Leben. Ja, man hat nie 100% Übereinstimmung. Wer so hat, erzählt auch Quatsch. Ja, Resümee des Tages, des Podcastes, von deiner Seite aus. Also ich hab ja hin und wieder immer so kleine Resümees gezogen.
Wie gesagt, wäre schön, wenn die Leute Berufserfahrung hätten.
Und die in einer Fachrichtung einbringen.
Ne? Und das immer so die aus ihrer Fachrichtung einbringen, das wirkt nach außen hin auf jeden Fall immer glaubwürdiger.
Ja, vertrauensvoller
als,
auch. Ne?
Als wenn jemand von außen kommt und mal den Managerposten und da einen Managerposten hat.
Ja.
Weil, vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass jemand von da nach da wechselt, fragt man sich auch, da ist keine Kontinuität. Denn,
genau. Wie kann der in allem so viel wissen?
Also ja, also das macht für mich keinen Sinn. Also insofern wäre es schön, wenn man sieht, okay, der ist eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet,
ja.
Der ist Mediziner, dann soll er ins Gesundheitswesen und dann soll er da sich einbringen. Aber warum er denn unbedingt Verteidigungsminister werden soll, weiß ich nicht.
Ja. Ja, also wir haben komischerweise viel das Verteidigungsministerium erwähnt, aber es ist so als Beispiel so ein sehr gutes. Also fassen wir mal zusammen, mehr einbringen in die Fachrichtung, die man auch vertreten kann, mehr Kontinuität und am Ende die höheren Ziele beachten. Ich finde eigentlich, das ist ein ganz gutes Schlussresümee und fast ein kleines politisches Forderungspaket. Vielleicht hört uns ja sogar mal ein Politiker, das wäre faszinierend. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt und ihr habt eine Meinung dazu und ihr seid irgendwie dagegen, dafür, es ist uns eigentlich egal, erstmal bewertet uns auf jeden Fall bei iTunes oder schreibt uns ein kleines Kommentar dazu, positiv, negativ, das ist uns eigentlich erstmal, macht das, wie ihr denkt. Wer uns erreichen will, eine Nachricht schreiben will, mal ein bisschen Aktuelles erfahren will, kann unter Instagram bei @medienlos_der_podcast reinsehen. Da gibt es zu jeder Sendung ein kleines Bildchen und da kann man auch dann seine Kommentare loswerden. Ja, die Stunde ist voll, wir beschließen es.
Jo.
Damit wären wir durch. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein paar Themen stehen noch an. Ich weiß noch nicht, welches Thema als nächstes drankommt. Wir haben noch ein paar Sachen in der Mache. Unter anderem für mich interessant, wir hatten noch ein Thema vorbereitet über digitale Verjährung. Wird vielleicht noch eins der nächsten Themen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass nicht alles 100 Jahre im Netz bleiben kann und man sich nicht nach 25 Jahren daran messen lassen muss, was man vor 25 Jahren gepostet hat, weil auf das alte Helmut Schmidt-Zitat vor, man entwickelt sich in der Zeit und daran sollte man nicht immer aufgehängt werden.
Gut, ja. Aber Bücher sind auch von den alten Ägyptern überliefert, ne? Also insofern.
Ja, aber daran wird man ja nicht gemessen, das ist ja dann Kultur, ne? Aber ja, so viel zur heutigen Sendung. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe dir auch ein bisschen.
Ja, klar.
Es war wieder interessant. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.